Guten Morgen auch von mir. Ich predige durch das Johannesevangelium und da bin ich bei der letzten Predigt, im September war das, an einem wichtigen Thema vorbeigekommen und habe angekündigt, dass ich darüber noch mehr sagen werde, denn es geht um das Thema von Neuem geboren werden. Das ist sehr wichtig und in der letzten Predigt konnte ich dazu nicht so viel sagen, denn ich habe das Gespräch vor allem angeschaut zwischen Jesus und Nikodemus und deswegen wird es heute nachgeholt. Das ist sehr interessant, das durfte ich dann am Montag erfahren, das ist quasi auch eine Brücke zwischen den Predigten von Richard, der ja am Montag gepredigt hat, am Neujahr, darüber, dass wir als Menschen zunächst mal überhaupt nichts Gutes tun können. Und wenn wir dieses Thema anschauen heute, die Neugeburt, die Wiedergeburt, die geistliche Geburt, dann wird uns auch klar, wieso. Denn da muss sich etwas im Menschen ändern, damit er etwas Gutes tun kann und das ist eben genau das, er muss von Neuem geboren werden. Ich werde zunächst was sagen zu dem Problem des Menschen, der Sünde und dann zu der Rettung durch Gott in zwei Teilen. Gott spricht einmal den Menschen gerecht und dann der Hauptteil heute, Gott schafft den Menschen neu, das ist dann die geistliche Geburt und dann am Ende kommen noch ein paar Schlussfolgerungen daraus. Ja, das Problem, das wir alle haben, zunächst mal als Menschen, ist, dass wir Sünder sind. Und das ist eine Botschaft, die verkündet die Bibel von vorne bis hinten. Der Mensch ist so, wie er ist, zunächst mal nicht in Ordnung. Und das widerspricht allem, was der Mensch von sich aus auf natürliche Art und Weise denkt. Das haben wir letzte Woche auch schon gehört. Das überschneidet sich jetzt gewissermaßen ein bisschen, aber das macht nichts. Wiederholung ist immer gut. Die meisten Menschen denken, sie sind eigentlich, so wie sie sind, ganz gut. Und wenn sie das nicht denken, dann denken sie zumindest, sie sind so, wie sie sind, eigentlich ganz okay. Und selbst wenn sie das nicht denken, dann denken sie, aber es gibt auf jeden Fall noch andere, die sind viel schlimmer als ich. Und im Vergleich dazu bin ich wieder ganz gut. Ja? Aber es gibt sehr wenige Menschen, wenn überhaupt, die wirklich überzeugt sind, dass so, wie sie sind, dass das ein Problem darstellt. Und zwar für die Menschen um sie herum, aber auch für sie selbst. Ja, was sagt die Bibel zu uns Menschen? Die Sünde betrifft uns alle. Ich werde hierzu zwei Verse vorlesen. Der erste steht im Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Ja, wir alle, nicht manche, nicht viele, nicht Leute in Europa oder in Afrika oder sonst wo, alle, pauschal alle. Oder in Römer 3, damit man nicht denkt, okay, das war halt vor Jesus so, danach wurde alles anders. Da lesen wir nochmal genau das Gleiche in Römer 3, Vers 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ja? Das ist eine Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung, so kommt es einem immer wieder vor. Keiner kann etwas Gutes tun, jeder geht auf seinem eigenen Weg und so weiter und so fort. Und wiederum ist das Bild klar, alle, da gibt es keine Ausnahme. Das ist eine pauschale Aussage und die gilt. Und wichtig ist auch bei der Sünde nicht nur, dass es halt alle Menschen betrifft, sondern den Mensch auch auf jeder Ebene. Die Sünde wirkt sich auf alles aus, auf unser Denken, auf unser Sprechen, auf unser Handeln und auf unser Fühlen. Und auch dazu werde ich jetzt jeweils einen Vers vorlesen, damit wir sehen, das ist wirklich das, was die Bibel sagt, und zwar in sehr klaren Worten. Das muss man nicht durch die Blume irgendwie künstlich und anstrengungsvoll herauskonstruieren oder hineininterpretieren. Das steht da so da. Zunächst mal zum Denken. Im 1. Mose 6, Vers 5 können wir lesen, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken nur böse den ganzen Tag. Und da haben wir wieder diese pauschale Aussage über alles drüber. Alles Gebilde der Gedanken nur böse den ganzen Tag. Es ist nicht nur so, dass der natürliche Mensch manchmal ein bisschen was Böses denkt, aber in der Regel läuft das alles ganz gut, sondern die Botschaft der Bibel ist eine andere. Auch beim Sprechen im 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 3 bis 5 können wir lesen, wenn jemand nicht den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus zustimmt, So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänk, aus denen entsteht Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen. Und hier haben wir wieder die gleiche Aussage. Sehr, sehr viel Böses entsteht da. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. Auch unser Handeln können wir lesen im Titus 1, Vers 16. Sie, das heißt die Menschen, geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und für jedes gute Werk disqualifiziert. Der Mensch ist nicht in der Lage, etwas Gutes zu tun. Das ist das, was die Bibel sagt. Das mag uns nicht entsprechen in unseren Gedanken. Wir denken doch, oh, es gibt so viele reiche Menschen, Millionäre, Milliardäre, die spenden doch so viel. Die Botschaft der Bibel, der wir mehr vertrauen sollten als unserer eigenen Logik, ist diese Sprache. Das ist, was der Mensch ist, für jedes gute Werk disqualifiziert. So muss es natürlich nicht bleiben. Das ist ja genau auch die Botschaft der heutigen Predigt. Es gibt ja einen Neustart für den Menschen. Aber das ist zunächst mal die Grundaussage für alle. Und auch das Fühlen ist durch die Sünde beeinträchtigt. Das können wir lesen in Johannes 3, ab Vers 18. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ja, was haben die Menschen geliebt? Wobei haben sie sich wohlgefühlt? Wonach hat ihr Herz sich gesehnt? Nach der Finsternis. Und wenn wir die ersten drei Kapitel von Johannes lesen oder auch das ganze Evangelium, dann stellen wir fest, die Finsternis ist ein Bild für das Böse. Deswegen kommt auch direkt danach die Aussage, denn ihre Werke waren böse. Das sind gewissermaßen Synonyme. Arthur Pink sagt in diesem Kontext, durch den Sündenfall wurde der Mensch unfähig, Gutes zu tun oder selbst gut zu sein. Er ist nicht nur ungeeignet oder unwillig, Gutes zu tun, er ist schlichtweg nicht in der Lage dazu. Das sind sehr niederschmetternde Worte. Und jetzt möchte ich, dass wir alle mal zu Psalm 53 gehen und uns das da auch noch anschauen. Wir werden viel die Bibel heute aufschlagen und verschiedene Stellen anschauen. Das ist wichtig, denn ich werde am Ende ein paar steile Aussagen machen und da könnte man ohne Kontext denken, das ist falsch. Und deswegen lege ich hier eine solide Basis, damit wir nachher auf der gleichen Seite sind und da keine Missverständnisse entstehen. Psalm 53, ich lese die Verse 2 bis 4. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt, da ist keiner, der Gutes tut. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob da ein Verständiger ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das entspricht sogar fast wörtlich schon einer Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe. Und wichtig für das Thema heute ist, dass wir das Problem richtig verstehen. Es ist nicht nur das Problem, dass der Mensch schlechte Dinge tut, sondern das Problem ist, dass der Mensch selber auch schlecht ist. Denn wenn es nur die Dinge wären, die das Problem ist, dann könnte Gott uns vergeben. Er könnte uns nicht einfach vergeben, aber es wäre möglich, uns zu vergeben. Und damit wäre die Sache erledigt. Und diese Aussage von Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden, die wäre dann falsch oder unsinnig oder unverständlich, weil was muss denn jetzt noch geschehen? Ich habe Böses gemacht, es wurde bezahlt und dann sind wir wieder auf Stand Null und alles ist gut zwischen mir und Gott. Aber das ist eben nicht so. Dazu lesen wir Markus 7. Markus 7 ab Vers 20. Denn viele Menschen sagen auch, ja gut, hätte ich mal besser Bescheid gewusst, dann hätte ich mich vielleicht anders verhalten. Oder die Umstände sind schuld, diese böse Welt und die Gesellschaft um mich herum, die versucht mich immer wieder. Ich bin allerhöchstens teilschuld. Und in Markus 7, da hören wir von den Worten Jesu persönlich, was er dazu sagt. Markus 7, Abvers 20. Er aber sagte, das ist Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Der Mensch ist das Problem, das kommt von innen, das wird nicht von außen an den Mensch herangetragen und der reflektiert das nur wieder zurück in die Welt. Alle waren böse zu mir, als Folge bin ich auch böse zu den anderen, wären alle gut, dann wäre ich auch gut, sondern nein, das kommt von innen heraus. Selbst wenn es von außen keine Versuchung gäbe, alle anderen Menschen außer dir wären perfekt, nichtsdestotrotz aus dir heraus würde in deinem natürlichen Zustand all diese Dinge kommen. Und das ist eine lange Liste und die sind auch ziemlich schwer in der Anklage, die hier vorgebracht werden. Ja, dabei muss es nicht bleiben. Und das ist die frohe Botschaft. Gott rettet den Menschen. Und er rettet den Menschen auf zwei verschiedene Arten und Weisen, beziehungsweise seine Rettung besteht aus zwei verschiedenen Aspekten. Zum einen hat der Mensch ein schlechtes Führungszeugnis vor Gott. Gott schaut auf die Taten des Menschen und sieht, da gibt es ein Problem, das kann man nicht ungestraft lassen. Aber nicht nur das, sondern ein Problem ist auch, dass der Mensch selber schlecht ist. Deswegen besteht Gottes Rettung in zwei Teilen. Zum einen muss er den Menschen gerecht sprechen, er muss dieses Führungszeugnis irgendwie lehren, da darf nichts mehr stehen, aber auch der Mensch selber muss rein vor ihm stehen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Es geschieht nicht beides sozusagen auf die gleiche Art und Weise. Und das Erste, das kennen wir, Rechtfertigung aus Glauben, da werden sehr viele Worte darüber verloren, besonders auch in der ersten Stunde, das hören wir sehr, sehr häufig. Jesus kam auf die Erde und starb am Kreuz für unsere Schuld und das, was wir hätten zahlen müssen, das hat Jesus bezahlt. Das kennen wir sehr gut, aber der andere Aspekt, diese geistliche Geburt, die wird sehr häufig leider sehr vernachlässigt. Wenig betont, es besteht sehr viel nur aus Rechtfertigung, aus Glauben. Und das ist ein Problem, das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Stellen wir uns mal vor, hier hätte jetzt irgendjemand was verbrochen und man hätte ihn erwischt und es käme vors Gericht und man hört die ganzen Anwälte und die Zeugen und am Ende schwingt der Richter seinen Hammer und sagt, jawohl, mein Herr, meine Frau, Sie sind tatsächlich schuldig im Sinne der Anklage. Das Gesetz gibt jetzt hier ein Spektrum an Strafen, aber eine davon muss ich nehmen. Aber wissen Sie was, liebe Versammelte hier, ich spreche diesen Menschen einfach frei. Der muss nichts bezahlen, alles okay, der ist zwar schuld, aber das macht nichts, ich spreche ihn trotzdem frei, es gibt keine Konsequenzen. Dann würde sich in uns doch etwas regen und wir würden sagen, so geht's nicht. Damit ist der Gerechtigkeit nicht Genüge getan. Wir könnten es aber schon eher akzeptieren, wenn wir jetzt sehen würden, dieser Verbrecher, der zeigt tatsächlich Reue. Der hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und er möchte jetzt anders leben. Das erklärt er auch dem Richter und uns Zuhörern. Und wir sehen jetzt, okay, der wird freigelassen und er lebt tatsächlich ein anderes Leben. Was er vorher Schlechtes getan hat, tut er nicht mehr. Und stattdessen bemüht er sich darum, den Schaden wieder gut zu machen oder andere gute Dinge zu tun. Da hätten wir sehr, sehr viel weniger Widerspruch in uns gegen diesen Freispruch gegenüber diesem Verbrecher. Und weil das im Natürlichen schon so stimmt, deswegen stimmt es im Geistlichen auch insbesondere. Gott spricht den Menschen nicht nur gerecht, sondern er verändert ihn auch. Er sagt nicht einfach nur, deine Sünden sind bezahlt, die Strafe ist weg, du kannst weiterleben, wie du willst, sondern er zeigt der Welt, damit geht etwas anderes einher. Dieser Mensch ist jetzt verändert und lebt anders. Und deswegen ist zwar nicht unbedingt im logischen Sinne das gerechtfertigt, dass die Strafe ein anderer bezahlt, aber zumindest mal ist nachvollziehbarer, wieso diese Strafe ein anderer bezahlen kann und wieso das nicht ganz so schlimm sein muss. Ja, der Mensch wird neu geschaffen von Gott und das ist nicht nur optional. Jesus sagt es in Johannes 3 dreimal. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er Gottes Reich nicht erkennen. Es ist unmöglich zu erkennen, was Gott tut, wenn jemand nicht von Neuem geboren wurde. Oder er sagt auch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in Gottes Reich eingehen. Man kann nicht sehen, was Gott tut, und konsequenterweise kann man auch nicht eingehen und Teil seines Reiches, Teil seiner Familie werden. Das geht nicht, wenn man nicht von Neuem geboren wird. Und dann die krasseste Aussage, weil dann kommt auch die eigentliche Anweisung: Wundere dich nicht, dass ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es ist ein Muss. Ohne das geht's nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus selbst sagt, wir müssen das. Ohne das geht es nicht. Ja, und das schauen wir uns jetzt an, die geistliche Geburt. Wir haben schon gesehen, der Mensch wird gerechtfertigt aus Glauben und weil Jesus die Schuld am Kreuz bezahlt. Aber Gott befreit den Menschen nicht nur von der Strafe der Sünde, sondern auch von der Macht der Sünde und gibt ihm geistliches Leben, und dazu braucht es eine neue Geburt. Das ist wie ein Neuanfang. Ich möchte das mit einem Beispiel veranschaulichen. Ich bin ja Lehrer und immer am Anfang vom Schuljahr ereilt alle Lehrer, zumindest in Baden-Württemberg, das Gleiche, nämlich der sogenannte Transparenzerlass. Das ist ein Erlass, der befiehlt uns, dass wir unseren Schülern offenlegen müssen, wie die Note, die sie am Ende bekommen, wie die denn im Laufe des Schuljahres zustande kommt. Was die im Unterricht machen müssen, ob die Hausaufgaben bewertet werden, wie viel Arbeiten wir schreiben, was schriftlich zu mündlich zählt und so weiter. Das muss man den Schülern alles sagen, das macht man auch. Und dann weiß jeder, das Urteil, das der Lehrer am Ende über mich fällt, das kam so zustande. Und hoffentlich hält sich der Lehrer an das, was er gesagt hat. Aber natürlich, hoffentlich müssen sich auch die Schüler dran halten, denn sonst kommt entsprechend nichts Gutes bei rum. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Schuljahr beginnt und ich stelle mich hin und sage, also liebe Schüler, es ist ganz einfach, bei mir kriegt jeder eine 1. Egal was ihr macht, egal ob ihr hier seid, ich gebe jedem eine 1,0. Auch in der Arbeit, egal was ihr schreibt, egal was ihr sagt, hier im Unterricht, am Ende kriegt jeder eine 1. Jetzt gibt es überhaupt keinen Stress mehr. Wir können uns alle ganz entspannen. Die Lust haben, machen mit. Die, die keine Lust haben, sind ruhig oder kommen gar nicht erst. Und jeder kann sich über das freuen, was er versteht. Natürlich sind die Schüler nicht ganz blöd. Sie wissen auch, wenn sie jetzt dieses Jahr beim Herr Rösch eine 1 bekommen, nächstes Jahr kommt vielleicht der Herr Müller und der Herr Müller gibt keine 1. Also ganz zurücklehnen werden sie sich nicht automatisch. Aber der ganze Stress ist weg. Kein Druck, wenn ich was nicht verstehe, kein Problem. Ich bemühe mich so gut, wie ich kann und dann kriege ich meine 1. Das wäre Rechtfertigung aus Glauben. Es gibt keine Strafe für mangelnde Kompetenz oder für Fehler, die man macht. Jeder kriegt einfach die 1 und steht da mit einem Zeugnis, das bescheinigt, hochkompetent. Alles gut gemacht. Jetzt gibt es im Kontext von Schule zwei mögliche Reaktionen. Natürlich gibt es mehr, aber zwei dominante. Die erste Reaktion wäre so ein Quatsch, ich will mir meine Note doch selbst verdienen. Ist ja völlig ungerecht, ich bin zu Hause, ich streng mich viel an und kriege eine 1 und der andere lehnt sich zurück und macht, was er will, konzentriert sich vielleicht gar nicht und kriegt auch eine 1 und nachher sieht es so aus, als wären wir beide genau gleich, weil jeder kriegt das gleiche Urteil, Note 1. Die andere Reaktion wäre, was, ich muss gar nichts tun, das ist ja super, dann lege ich mich auf die faule Haut und chill hier. Ich daddel mit meinem Smartphone rum, der Rösch kann an der Tafel rumhampeln, wie er will, ist mir alles egal, ich kriege ja meine 1. Und im Kontext von Schule ist ja beides nachvollziehbar. Die einen sagen, ich will es mir ehrlich selbst verdienen und die anderen, die sagen, dann lehne ich mich zurück und mache halt nichts. Aber in Bezug auf unsere Haltung Gott gegenüber, wenn wir jetzt das Bild ändern, dann sehen wir, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, wir wollen sagen, wir wollen uns unser eigenes wunderschönes Führungszeugnis vor Gott verdienen. Das ist das, was wir sagen würden. Und da haben wir schon gesehen, das geht nichts. Wir können nichts Gutes tun. Das heißt, was immer auf dem Führungszeugnis landet vor Gott, es wäre nicht schön. Und wenn wir die zweite Position vertreten, wir lehnen uns einfach zurück und machen gar nichts, dann können wir uns fragen, ob Gott angesichts dieses Führungszeugnisses wirklich gnädig gestimmt sein sollte durch unser Verhalten. Würde ihn das freuen? Würde er sich positiv uns gegenüber verhalten oder würde er nach einem Schuljahr denken, diese Ansage, jeder kriegt eine 1, die mache ich nie mehr wieder. Die lehnen sich nur zurück und sind alle faul. Ich habe gedacht, das befreit die und Befreiung und Freude über das, was man kann, ist immer toll. Aber ich habe gesehen, es funktioniert nicht. Das heißt, die zweite Position würde Gott auf jeden Fall auch nicht gnädig stimmen. Und deswegen ist es so, dass Gott, der Lehrer sozusagen, nicht nur jedem eine Eins gibt, so, da hast du deine Eins und fertig, sondern er verändert jeden, dass er auch lernen möchte, dass er mitmachen möchte, dass er begreifen möchte, dass er sich auch so wie ein Einserkandidat verhält. Und das ist die geistliche Geburt. Du kriegst nicht einfach nur eine Note 1 von mir und damit hat sich's, denn das könnte man alles ganz ohne Emotionen abhandeln. Habe ich halt gesagt, steht jetzt hier, Transparenzerlass, jeder kriegt eine 1. Sondern die Menschen werden auch verändert. Ja, die geistliche Geburt, wenn man das zusammenfassen möchte, in einer kurzen Definition, aber ist immer sehr schwierig, da vergisst man immer was oder fokussiert sich auf eins mehr wie etwas anderes. Aber dann würde ich das so formulieren. Der Mensch wird in Gottes Augen gut gemacht und befähigt, Gutes zu tun. Die Konsequenzen des Sündenfalls, die Strafe und die Macht der Sünde, die sind abgeschafft. Der Mensch wird in Gottes Augen gut gemacht. Er wird nicht nur gut erklärt, er wird gut gemacht. Und er befähigt den Menschen, Gutes zu tun. Und weiter die Konsequenzen des Sündenfalls, nicht nur die Strafe der Sünde, du musst bestraft werden für dein falsches Verhalten, sondern auch die Macht der Sünde, die sind abgeschafft. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen uns nicht faul zurücklehnen und sagen, ist mir alles egal, ich kriege meine Eins. Das wäre in einem Satz. Jetzt hat die Bibel viele verschiedene Beschreibungen für diese geistliche Geburt. Ich habe jetzt hier mal 7 Stück rausgesucht, es gibt noch mehr, aber die schauen wir uns jetzt alle der Reihe nach an, damit wir ein möglichst umfassendes Bild haben, was das eigentlich bedeutet, diese geistliche Geburt. Und da gehen wir zunächst mal zu 2. Korinther 5, Vers 17. Da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sehen hier, das ist eine übernatürliche Handlung Gottes. Wir werden zu einer neuen Schöpfung gemacht. Es ist nicht etwas, was der Mensch für sich entscheidet. Ich wäre jetzt gerne jemand Neues. Das gibt es immer wieder. Und jetzt, da wir auch gerade Anfang Januar haben, ist uns das auch immer wieder bewusst mit den guten Vorsätzen. Dieses Jahr werde ich aber ein anderer sein. Das und das werde ich anders machen. Aber wir wissen auch, manches funktioniert und manches funktioniert nicht. Und wenn ich fragen würde, wie viele sich schon gar keine guten Vorsätze mehr machen, wäre das vielleicht auch traurig, wie viele Hände hochgehen würden. Aber es spiegelt eben auch die Realität wider. Was soll ich versuchen, mir selbst Ziele zu setzen und die aus eigener Kraft umzusetzen. Auch wichtig ist, es ist nicht nur eine teilweise neue Schöpfung. Ja, da steht, so ist er, der ganze Mensch, eine neue Schöpfung geworden. Das Alte, nicht manches vom Alten ist vergangen, sondern das Alte komplett ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Schauen wir uns an, wozu das Ganze geschieht. Dazu gehen wir zum Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, ich lese Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dazu schafft Gott uns neu. Er schafft uns neu, damit wir gute Werke tun können. Was davor unmöglich war, das ist jetzt möglich. Und nicht nur müssen wir gute Werke erbringen aus dem Stand heraus, sondern Gott hat diese Werke vorher bereitet. Gott hat schon vorbereitet, dass wir das tun. Wenn wir schon im Epheser sind, dann gehen wir zum Kapitel 4 und schauen uns dort auch noch ein paar Verse an, ab Vers 21. Der Mensch wird nicht nur eine neue Schöpfung, das ist ein Bild, er wird ein neuer Mensch. Und das steht dort, Epheser 4, Abvers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wiederum, der ganze alte Mensch ist abgelegt und der ganze neue Mensch ist angenommen. Und wiederum lesen wir auch, wozu? Nämlich, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen und das Richtige tun. Ja, und wiederum auch, es ist nicht nur ein Teil in uns, der erneuert wird. So als könnte man den Körper oder uns Menschen irgendwie in Teile teilen und manches wäre dann neu und manches wäre dann nicht neu. Sondern alles ist neu, eins ist abgelegt, das andere ist neu gemacht. Wir denken und sprechen und handeln und fühlen jetzt anders. Was es da am Ende heißt, ist sehr beeindruckend. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und in Heiligkeit. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Denn es ist ein gigantischer Unterschied, ob ich sage, bei mir ist jetzt alles neu, da ich ein Kind Gottes geworden bin, oder es ist eben nur manches neu. Bin ich im Wesentlichen noch der Alte und ein paar Teile hat Gott jetzt halt erneuert, oder ist wirklich alles in mir neu? Wenn ich denke, dass ich in Wahrheit noch der Alte bin und Gott hat manche Teile von mir ein bisschen reformiert, ein bisschen poliert, ein bisschen neu zusammengeschraubt, Wartungsarbeiten durchgeführt, aber der Rest ist so wie davor, dann habe ich immer diesen Hang dazu, dass ich denke, ich muss mir doch diese Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, auch noch irgendwie ein bisschen verdienen. Warum ist es denn in uns drin? Obwohl wir das doch genau wissen, dass Gott uns gerecht spricht durch seinen Sohn. Dass wir dann trotzdem noch denken, manchmal, wir müssen uns diese Gerechtigkeit verdienen. Sicherlich, weil wir auf uns schauen und unseren Gedanken glauben, dass irgendwas in uns nach wie vor noch der Optimierung bedarf. Wenn ich wirklich glaube, dass es gute und böse Teile in mir gibt und dass Gott mich nur teilweise neu geschaffen hat, dann werde ich mein ganzes Leben lang dazu tendieren, in manchen Punkten, in denen ich die Sünde bekämpfe, aufzugeben. Wozu? Ich war schlecht. Und jetzt habe ich alles, was Gott mir gegeben hat und jetzt bin ich teilweise neu, aber ich bin teilweise alt und immer noch schlecht. Und jetzt gibt es nichts mehr. Wir können die ganze Bibel durchforschen. Es gibt nicht eine geistliche Geburt und noch eine und noch eine und noch eine. Es gibt nur eine. Und warum sollte man dann gegen die Sünde kämpfen? Gott hat alles getan, was er tun wollte. Ich tue alles, was ich tue und ich sehe immer wieder, ich falle zurück und tue immer noch manchmal schlechte Dinge. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich denke, alles ist neu und die Sünde hat tatsächlich keine Macht mehr über mich und ich kann triumphierend sein durch Jesus oder nicht. Wenn Gott einen Menschen neu schafft, dann ist es wie, als würde er ein Schild auf ihn vorne draufkleben oder auf die Stirn oder wo auch immer, da steht drauf Heiliger. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man selber sieht und bis die anderen sehen, dieser Mensch lebt tatsächlich wie ein Heiliger. Das ist nicht nur ein Wort, das irgendjemand mal ausgesprochen oder hingeschrieben hat oder das irgendwo hier steht in einem alten Buch, das kann man selber sehen und wahrnehmen und erleben. Das ist das, was die Bibel sagt. Alter Mensch weg, neuer Mensch. Aber es geht noch weiter. Wir gehen ins Alte Testament zu Hesekiel 36. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein neuer Mensch und das zeigt sich auch dadurch, dass wir ein neues Herz haben. Ich lese ab Vers 25. Da spricht Gott: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot vernehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken, an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwegen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt von euren Wegen, Haus Israel. Ja, es ist beschämend, wenn wir an uns denken, was wir wären, wenn Gott nicht eingreifen würde. Da würden manche gewiss Ekel empfinden. Ich habe schon Ekel gegenüber mir selber empfunden für Dinge, die ich getan und gedacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Hauptbotschaft hier ist, dass Gott etwas Neues schafft. Und es wird explizit erwähnt, ein Herz wird weggenommen und ein neues Herz wird gegeben. Es ist wieder das gleiche Bild. Es ist nicht, ein Herz bleibt drin und ein anderes Herz kommt noch dazu. Ja, wie manche vielleicht das Zitat kennen, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das ist nicht das, was Gott hier sagt. Ein Herz ist da und das kommt weg, komplett weg, 100% weg. Ein neues Herz kommt rein. Und Gott sagt, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das sind Verheißungen Gottes, was er tun wird. Da lesen wir nichts davon, wenn ihr mir folgen möchtet. Wenn ihr gnädigerweise mir erlaubt, das in eurem Leben zu tun. Gott tut das. Es ist beachtlich, wie oft hier das Wort Ich vorkommt, was Gott selbst tun möchte. Das sind nicht Anweisungen, was wir tun sollen oder eigentlich müssten, sondern das ist das, was Gott selber wirkt. Das Gesetz sagt, was wir tun sollen und der Geist gibt uns dann die Kraft, das zu tun oder er tut es in uns, je nach Perspektive. Gehen wir zum Johannes 3, dem eigentlichen Ausgangspunkt für diese Predigt, wo wir von der neuen Geburt selber lesen. Das ist ja mit Abstand die bekannteste Formulierung. Johannes 3, ich lese die Verse 3 bis 8. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, wir haben hier zum einen den Aspekt des Mysteriösen oder des Unverständlichen, dieses Bild mit dem Wind. Woher kommt der Wind und wohin geht der Wind? Ja, wir hatten ja kürzlich hier einen Sturm und für mich kam das ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, ich habe davor nicht so auf die Nachrichten geachtet, aber mir scheint so, als war das vielen, auch von den Meteorologen, nicht bekannt, dass es so ganz massiv wird. Also ich habe zumindest keine Warnung vernommen und ich gehe jeden Tag mindestens ein, zweimal online und scroll so ein bisschen durch die Nachrichten durch. Ich habe da keine Warnung gesehen, dass man da Sachen bewahren muss. Das kam, der Mensch hat so ungefähr eine Vorstellung, wie sich die Druckverhältnisse ändern wegen Wärme- und Kälteunterschied und Luftfeuchtigkeit und so weiter. Aber so ganz genau, warum der Wind zum Beispiel hier jetzt durchgezogen ist und nicht durch den Ruhrpott so massiv, das wage ich zu behaupten, weiß niemand ganz genau. Ein anderer Aspekt ist, der hier angesprochen wird, es ist keine natürliche Geburt. Ja? Jesus sagt nicht, lieber Nikodemus, du musst wieder ein kleines Baby werden und irgendwie nochmal in den Mutterleib zurückgehen. Das würde auch keinen Sinn machen. Das würde auch nicht funktionieren, sondern es ist eine neue Form der Geburt. So wie jeder Mensch natürlich geboren wird und in der irdischen Welt lebt, hier muss jeder Mensch auch geistlich geboren werden, wenn er in Gottes Reich leben möchte. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen haben wir hier in diesem Text auch sowohl diese Aufforderung oder diesen Anspruch, ihr müsst von Neuem geboren werden, das ist keine Option, aber gleichzeitig auch eine Qualifikation dieser Aussage, wenn jemand nicht geboren wird. Das heißt, es ist erforderlich für etwas, ohne das geht eine bestimmte Sache nicht, aber es geht auch ohne, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und was hier auch wichtig ist, es geht hier um die Veränderung wiederum unserer Person. Es geht nicht darum, dass wir jetzt etwas haben, was wir davor nicht hatten, sondern es geht darum, dass wir jetzt etwas sind, ein neuer Mensch sind, der wir zuvor nicht waren. Darum geht's. Es ist nicht so, dass wir etwas in der Hand haben und darauf steht neue Geburt und dann könnten wir das irgendwie wieder verlieren, sondern wir werden selber verändert. Und genauso wenig, wie wir das machen können, dass wir geistlich geboren werden, genauso wenig können wir uns auch wieder geistlich zum Tode zurückbringen. Das geht nicht. Gott lebt jetzt in uns in Form des Heiligen Geistes und somit leben wir anders. Ich lese aus Kapitel 1 von Johannes noch zwei Verse, nämlich Verse 12 und 13. Und ich lese schon ab Vers 11, da fängt der Satz an. Er, das ist Jesus, kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jedes Kind Gottes wurde von Gott persönlich dazu geboren. Nicht aufgrund unserer Entscheidung oder weil wir jetzt ein anderes Leben führen, weil wir neue Vorsätze haben, weil wir uns selber ein Label aufschreiben, ich bin der ganz Korrekte, sondern weil Gott es wirkt. Gehen wir zu Matthäus 7, denn es gibt noch mehr Bilder, die diesen Sachverhalt klar machen. Und die uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie wir damit umgehen können. Matthäus 7, ich lese Verse 15 bis 20. Wiederum spricht da Jesus. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es gibt zwei Arten hier, die kontrastiert werden, von Bäumen zum Beispiel. Gute und schlechte Bäume. Es gibt nicht Bäume, die eine Mischung sind aus beidem. Es gibt nur gut oder nur schlecht. Und beachtlich ist auch die Formulierung, jeder Baum. Zum Beispiel in Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Keine Ausnahme. Wenn Gott einen Mensch neu macht, bringt er gute Früchte. Punkt. Brauchen wir nicht sagen, ja, aber ich habe es in meinem Leben anders gesehen. Oder im Leben von Person so und so. Stimmen jetzt deine Worte? Oder stimmen die Worte des Herrn? Bäume haben ihrer Art entsprechende Früchte und diese Früchte zeigen, was für ein Baum das ist. Ja? Wenn ich einen Baum sehe und da hängen Äpfel dran und du würdest mich fragen, was ist das für ein Baum, dann hätte ich leichtes Spiel, dann würde ich sagen Apfelbaum. Und dann würdest du dann sagen, ja, Moment mal Dominik, du bist doch Mathelehrer und Englischlehrer. Hast du jetzt plötzlich Ahnung von Biologie? Kennst du dich wirklich aus mit diesen ganzen Spezies und wie sich das mit den Kreuzungen verhält? Und da gibt es irgendwie so Mendelsche Gesetze oder irgendwie sowas. Weißt du das alles? Kennst du die Rinde? Vielleicht gibt es ja auch Birnen, die aussehen wie Äpfel. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, Dominik. Da würde ich mir denken, was geht eigentlich mit dir ab? der ist ein Baum und der hat Äpfel und dann ist es ein Apfelbaum und fertig. Dann brauche ich nichts ewig studieren, um das zu wissen. Das ist keine hochkomplexe Frage zur DNA. Es könnte natürlich sein, jemand hat an diesem ganzen Baum heimlich nachts alle Birnen abgepflückt und Äpfel dran geklebt. Aber genau, ihr lacht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es so ist. Weiterhin, man kann wissen, welcher Baum gut und welcher Baum schlecht ist, weil er Früchte entsprechend seiner Art bringt. Es ist nicht so, dass man keine Ahnung hat, welcher Baum gut ist und welcher Baum schlecht ist. Das kann für eine Zeit lang sein. Im Winter ist es schwierig vielleicht. Im Winter hätte ich schwere Karten. Würde ihr mich zu einem Baum bringen und sagen, jetzt Dominik, Apfelbaum, Kirschbaum, Birnbaum, Aprikosenbaum, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich hätte keine Chance. Ich würde einfach raten und müsste hoffen, dass es irgendwie dann passt. Ja? 50-50 oder 1-4, je nachdem, wie viele Auswahlmöglichkeiten man mir vorsetzt. Aber hier ist es nicht so. Hier gibt es Früchte, die kann man erkennen. Und wenn ich lang genug die Frage hinauszögere, vielleicht bis in den Frühling, vielleicht bis in den Sommer, dann wird die Antwort meiner Frage immer leichter und immer gewisser. Ich sehe irgendwann Blüten, dann sehe ich kleine Früchtchen und irgendwann weiß ich, nee, wenn das eine Birne sein müsste, dann müsste das jetzt langsam mal so aussehen. Das sieht nicht so aus. Und genauso ist es mit uns Menschen auch. Wir bringen gute Früchte und vielleicht kann man eine Zeit lang wenig bis nichts erkennen. Aber wer sich vielleicht sehr gut auskennt, kann vielleicht sogar ohne Früchte erkennen. Ja, das mag jetzt beim Bild ein bisschen schwierig sein, aber in der Biologie wäre das möglich. Ein Biologe könnte den Baum wahrscheinlich zuordnen ohne Früchte. Aber irgendwann gibt es Frucht und die sieht man. Und die gibt es auch immer wieder. Ein Apfelbaum hat nicht einmal Äpfel und im nächsten Jahr und die restlichen Jahre seines Lebens keine Äpfel. Der bringt Früchte immer wieder, wenn man den Baum richtig pflegt. Und wir haben uns schon angeschaut, Gott wird uns pflegen. Ja? Das war die Aussage von Hesekiel. Ich werde machen, dass ihr das und das tut. Das heißt, wir können Menschen unterscheiden. Wir können bei Menschen sehr wohl unterscheiden, ist es ein Christ oder ist es kein Christ? Ist das ein von neuem geborener Mensch oder nicht? Ich kann nicht bei jedem Menschen sofort, nachdem ich ihn 3 Sekunden kennengelernt habe und mich gerade mal vorgestellt habe, sagen, ob das jetzt ein Neugeborener ist oder nicht. Genauso wenig, wie ich jetzt im Winter bei irgendeinem Baum auf Ansage zuordnen kann, was es ist. Aber wenn ich eine Person lange genug kenne, dann werden sich die Hinweise vermehren und dann kann ich sehr wohl das erkennen. Ja? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das verspricht mir mein Jesus höchstpersönlich. Und wer bist du, dass du sagst, das kannst du nicht, Dominik? Wie gesagt, nicht bei jedem, nicht nach kurzer Zeit, aber auf lange Sicht kann man das. Wir kennen alle einen ganz bekannten Vers in der Bibel, der heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Schauen wir uns mal Johannes 7, Vers 24 an. Denn erstens mal hört dieser Satz da nicht auf. Das ist einer der häufigsten falsch zitierten Sätze, die ich kenne. Denn der Satz geht weiter mit denn. Denn mit welchem Maß ihr richtet, mit dem werdet ihr gerichtet. Das heißt, da geht es um ein falsches Richten. Hätten wir das richtige Maß, hätten wir damit keine Schwierigkeiten. Jetzt schaut euch mal Johannes 7 Vers 24 an, ein Befehl von Jesus höchstpersönlich, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Ja? Das heißt, hier gibt es mindestens mal 2 Aussagen, die in verschiedene Kerben schlagen. Hier steht explizit der Imperativ, richtet das gerechte Gericht. Und da geht es im Kontext sehr wohl um Menschen, und nicht nur um Sachen. Das können wir zum Beispiel in Vers 23 lesen. Wenn ein Mensch. Und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass wir rumlaufen und Polizei spielen sollen. Ha, wir können das, also immer drauf. Ja? Wenn die Früchte eindeutig sind, ist es leicht, aber die Früchte sind manchmal nicht da, manchmal schwierig zu erkennen. Und es kommt sehr wohl darauf an, was für Experten wir sind, dass wir das herausfinden können. Ja? Ein Erstsemestler in der Biologie wird vielleicht den Baum nicht erkennen, während ein Doktor das vielleicht dann schon kann. Das heißt, es soll nicht die Freikarte sein, zu sagen, ha, wir dürfen alle richten, aber es soll sehr wohl ein Widerspruch sein gegen die falsche Theorie, dass wir keine Ahnung haben, wer ein Kind Gottes ist und wer nicht. Ja? Gott sagt, wir werden sie erkennen, nicht nur wir können, wir werden. Weiterhin haben wir eine neue Identität, wenn wir von Neuem geboren sind. Und das lesen wir in Galater 2, Vers 20. Auch ein sehr bekannter Vers. Ich lese ab Vers 19, damit es Sinn macht. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In mir bin nicht mehr nur ich. Da ist auch noch Jesus. Wir werden gewissermaßen vereinigt. Und deswegen ist es auch ganz schwierig zu trennen bei den Dingen, die wir tun. Habt es jetzt ich getan oder Jesus? Natürlich können wir ohne Jesus nichts tun. Aber wir sind nicht ohne Jesus. Jesus ist jetzt in uns. Und da ist gewissermaßen eine Form der Einheit, zumindest eine Form der Einheit des Geistes, die ist sehr wohl da. Ja? Wenn ich dich fragen würde, wer lebt eigentlich dein Glaubensleben? Lebst es du oder lebt es nur der Herr? Das leben irgendwie beide. Das kann man nicht auseinander dividieren. Man kann auf jeden Fall sagen, wenn du etwas Schlechtes tust, war es nicht der Herr, denn der Herr sündigt nicht. Aber wenn du etwas Gutes tust, basierend auf diesem Vers und dem ganzen Kontext, ist es sehr schwierig zu sagen, war das jetzt ich oder der Herr. Weil da ist jetzt eine Einheit, wir sind nicht getrennt. Ja? Wer das nicht wahrhaben möchte, der muss ein Bild im Kopf haben, ich bin hier, dicke, fette Mauer, hier ist Jesus. Und alles, was ich Gutes tue, hat Jesus getan und nicht ich. Mit diesem Bild möchte ich nicht rumlaufen, mit diesem Bild laufe ich nicht rum. Ich sehe auch biblisch keinen Anlass dazu. Ich sehe ich und Jesus Hand in Hand. Das ist, was ich sehe. Gehen wir noch drei Kapitel weiter zu Galater 5. Da sehen wir, dass wir nicht nur eine neue Identität haben, sondern auch eine neue Kraft, dieses geistliche Leben zu leben. Galater 5 und ich lese Vers 16. Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Der Christ kann sehr wohl der Sünde widerstehen. Niemand kann auf biblischer Basis sagen, da gibt es so eine Sünde, um die komme ich einfach nicht drum rum. Die ereilt mich immer wieder und die wird mich auch mein ganzes Leben noch ereilen. Es ist leider so, weil da gibt es ja auch noch das Fleisch, darauf gehe ich jetzt heute nicht ein, dass der Mensch sehr wohl noch sündigt. Aber wir müssen nicht die Begierde der Sünde befriedigen. Wir müssen das nicht. Wir können in eine Sünde fallen und eine andere, aber niemand kann sagen, Gott kann mich daraus nicht befreien. Immer mal wieder muss ich einfach dem anderen richtig meine Meinung geigen. Das ist halt einfach so. Da komme ich nicht drum rum, habe ich schon all mein ganzes Leben probiert. Ist so. Nein, das ist nicht so. Wandelt im Geist und ihr werdet, nicht nur ihr könnt nicht, ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Oder in Römer 6, Vers 14 lesen wir auch, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde Gottes wird nicht über uns herrschen, kommt hier ganz pauschal wiederum als Erklärung Gottes aus dem heiligen Himmel herunter zu uns. Das ist so. Und da steht nichts von, wenn ihr euch bemüht, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr das tut, was ich sage, sondern Gott erklärt es von oben herab. Und wir wissen jetzt auch, warum Gott so etwas erklären kann, weil wir sind andere Menschen wie zuvor. Wir sind nicht mehr die, die wir Kinder Gottes sind, was wir vorher waren, Kinder des Zorns. Das sind wir nicht mehr. Und das sind wir nicht nur ein bisschen nicht, das sind wir gar nicht. Okay, kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Ohne die geistliche Geburt bleibt der Mensch auf dem Weg in die Hölle. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ohne Jesus kommt niemand zum Vater, zu Gott. Und dieser Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ohne das geht es nicht. Niemand kann ohne diese Neugeburt sehen, was Gott tut oder Teil von seinem Reich sein. Es ist unmöglich. Und jetzt eine dieser krassen Aussagen, die ich angekündigt habe. Die Vergebung unserer Sünden durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz allein reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das habe nicht ich mir ausgedacht in meinem Kämmerlein, sondern ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus höchstpersönlich. Deswegen ist zum Beispiel auch die Allversöhnung direkt von einem ganz anderen Licht betrachtet völlig als falsch entlarvt. Denn es reicht nicht einfach nur aus, dass Gott halt Jesus gesandt hat, der für unsere Sünden stirbt und damit kann er alle irgendwie mit sich versöhnen. Nein, das Problem ist nicht nur das schlechte Führungszeugnis, das der Mensch hat, sondern den schlechten Charakter und seine Natur, die er in sich trägt, die ist auch schlecht. Und da reicht eine Versöhnung allein in Form von Vergebung nicht aus. Gott muss den Menschen ändern, damit er Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und deswegen wird sich auch niemand zurücklehnen und leben, wie er will, in der Gewissheit, Jesus ist ja für mich am Kreuz gestorben und das reicht. Weil das reicht eben nicht. Der zweite Punkt, die geistliche Geburt macht uns tatsächlich zu besseren Menschen. Ich höre immer wieder den Satz, ja, die Christen sind auch nicht besser. Kommt natürlich darauf an, was man unter dem Begriff die Christen versteht. Wenn ich da jeden mit einbeziehe, der irgendwie auf sich das Label Christ geschrieben hat oder der hin und wieder mal in Gottesdienst geht oder der eine Bibel zu Hause hat oder der mal konfirmiert wurde, dann mag das vielleicht sein, weil dann ist die Frage, was ist genau ein Christ? Aber wenn wir sagen, jemand, der eine neue Geburt erfahren hat, nur der ist ein Christ, dann kann man sehr wohl sagen, dieser Christ ist ein besserer Mensch. Denn wenn man das nicht tun würde, dann würde man sagen, all das, was Gott in einem Menschen wirkt, das bringt überhaupt gar nichts. Okay, der heiligt die Gedanken, der gibt ihm Gott wohlgefällige Gefühle, der verwandelt ihn so, dass er gute Werke tun kann und so weiter und so fort. Aber das bringt alles überhaupt gar nichts. Der Mensch ist genau gleich schlecht wie davor. Ja? Und nicht nur ist er, also es ist nicht damit getan zu sagen, der Mensch wird ein bisschen besser, weil das ist nicht das, was man sagt, wenn man das sagt. Man sagt, der Mensch bleibt genau gleich. Ja, es bringt nichts. Es bringt sehr wohl etwas. Gott verändert uns und da gibt es sehr wohl ein Ranking, ein Vergleich zwischen Menschen, das man anstellen darf. Und man darf sagen, manche Menschen sind besser als andere. Nicht, weil wir so toll sind. Ja? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns hinstellen und sagen, ha, wir Christen sind besser wie ihr allen. Ja? Stolz ist auch eine Sünde. Und jeder, der das sagt, der kann sich fragen, warum er das überhaupt sagt. Was ist ihm daran so wichtig? Ja? Sondern es sollte uns Dankbarkeit vermitteln. Ja, der Herr hat uns zu etwas Besserem gemacht. Wir sind nicht mehr die, die wir davor waren. Und uns einen Auftrag mitgeben. Denn Gott hat ja nicht nur uns errettet und fertig, sondern er möchte ja möglichst viele retten. Und dass die Menschen auf uns schauen und sagen, wow, dieser Mensch ist wirklich anders. Das will ich auch. Und wir sagen ihm, genau, wir sind wirklich anders. Aber nicht, weil wir toll sind, sondern weil uns jemand anders toll gemacht hat. Und dieser andere, der kann dich auch toll machen. Der macht dich besser. Ja? In Hebräer 11, Vers 38 lesen wir von Menschen, derer die Welt nicht wert war, nach den ganzen Glaubenshelden. Es gibt sehr wohl Menschen, die besser sind, auch in der wörtlichen Sprache der Bibel, nicht nur hineinkonstruiert oder herausinterpretiert. Als dritten Punkt noch, wegen der geistlichen Geburt gibt es eine ewige Rettung. Oft stellt man ja die Frage, kann ein Mensch vom Glauben abfallen, ja oder nein? Kann der Mensch sein Heil verlieren, ja oder nein? Das ist eine berechtigte Frage, aber der Fokus der Frage ist im Kontext von der Neugeburt völlig falsch. Denn da geht es immer darum, was ich habe in meiner Hand, als könnte ich es haben und wieder verlieren und wieder nehmen und wieder hergeben. Aber bei der Neugeburt ist das Thema genau, es geht nicht darum, was du hast, es geht darum, was du bist. Es geht nicht ums Haben, sondern ums Sein. Und die Frage ist, kann diese Geburt rückgängig gemacht werden? Und wenn ja, wo lesen wir das in der Bibel? Dazu kenne ich keinen Vers. Ich kenne viele Verse zum Thema, der Mensch kann irgendwie vom Glauben abdriften und so. Das gibt's. Kann ein Kind Gottes plötzlich nicht mehr sein Kind sein? Auch dazu kenne ich keinen Vers. Kann sein, dass irgendwo steht. Ich habe schon viel in der Bibel gelesen. Mir fällt nichts ein dazu. Wie könnte es sein, dass Gott etwas verspricht, das er nicht hält, wenn er verspricht, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Gesetzen wandelt und das tut, was mir wohlgefällig ist? Das wäre ja die Aussage. Der Mensch war mal errettet, jetzt ist er es nicht mehr. Das, was Gott versprochen hat, dass er tut, das tut er in Wahrheit gar nicht. Er tut es eine Zeit lang und irgendwann ist ihm zu viel oder genug oder seine Kraft reicht nicht aus oder was auch immer. Und dann hört es auf. Kein wiedergeborener Mensch möchte von Gott weglaufen oder einen Gott ungefälligen Lebensstil haben. Und weil Gott das selber bewirkt, wird es auch so bleiben. In Ewigkeit. Wenn wir im Galater sind, dann gehen wir doch noch kurz zum Philipper. Philipper 1, Vers 6. Da haben wir auch so eine Aussage, die da sehr dazu passt. Philipper 1, Vers 6. Da spricht Paulus, Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ja, was Gott anfängt, das führt er auch zu Ende und das hört nicht auf. Wenn er uns einmal verändert und in uns Wohnung genommen hat, dann bleibt er da und da verändert er uns unser ganzes Leben lang. Damit dieses Schild Heiliger, das wir haben, nicht nur Worte sind, sondern immer noch mehr Realität wird. Ja, im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ja, der Herr verfolgt uns mit sich selber, mit dem, was er uns Gutes tun möchte. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da geht es auch wieder ums Sein. Nicht ich werde das Haus des Herrn festhalten mein Leben lang, sondern ich werde da sein. Weil er ist in mir und er führt mich dorthin. Ja, heute Abend im Lobpreisabend singen wir ein Lied. Da heißt im Refrain, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Das ist Teil 1, aber wir sind nicht nur freigesprochen, sondern es geht weiter. Dein Blut macht mich rein. Nicht nur meine Anklageschrift, mein Sündenregister, die lange Liste an Verfehlungen, die ich habe, sondern mich macht es rein. Ich bin jetzt ein anderer, der ich davor nicht war. Ja, woran kann ich erkennen oder ein Mensch erkennen, dass jemand anderes oder er selber von Neuem geboren wurde? Das kann man jetzt sehr schön machen. Man kann sich einfach fragen, was prägen denn meine Gedanken? Worüber denke ich nach, wenn jemand da ist? Oder wenn jemand da ist auch, weil er mich zum Beispiel gerade nervt oder weil er mir voll was Gutes getan hat. Was denke ich dann? Was sage ich zu den Menschen? Habe ich wohltuende Worte oder habe ich eine scharfe Zunge? Ja, und beides kann mal dran sein. Aber wir können sehr wohl uns selber anschauen und wissen, war das jetzt fies gemeint oder war das positiv für den anderen gemeint, dass es ihm hilft. Was tue ich? Habe ich in mir immer wieder eine große, starke Sehnsucht danach, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass ich sie nicht tun sollte oder dass sie in der Grauzone sind, aber ha, ich habe ja Freiheit? Oder sage ich, grau sei mir ferne, ich möchte ins Licht und Dinge tun, die auf jeden Fall richtig sind? Wie sieht es mit meinen Gefühlen aus? Bin ich schnell beleidigt? Denke ich viel an mich und fühle mich vor den Kopf gestoßen, wenn der andere mal was macht, was ich nicht möchte oder nicht? Ja, und dann wie bei dem Baum, immer schön im Blick behalten. Ja, nicht eine Momentaufnahme. Ja, jeder von uns kann Dinge machen, die sind ganz schlecht. Und wenn wir dann sagen, ha, die letzten 5 Minuten haben gezeigt. Ja, was haben die denn gezeigt? Die haben halt gezeigt, was in den letzten 5 Minuten war. Aber was war denn mit dem ganzen Leben? Was ist denn passiert seit dem 1. Januar? Oder keine Ahnung, seit dem 15. März letztes Jahr? Oder seit dem Herbstanfang im Sommer? Was ist denn passiert, wenn wir auf unser ganzes Leben schauen? Je länger wir schauen, je mehr Beweismaterial wir hinzufügen, umso einfacher und klarer kann unser Urteil werden. Bin ich im Wesentlichen noch der Alte? Irgendwie habe ich gedacht, ich habe mich mal bekehrt oder der hat sich mal bekehrt, aber da hat sich irgendwie gar nichts geändert. Da gab es so eine kleine Hochphase am Anfang und das war's. Oder sieht man wirklich im Wesentlichen, da ist jetzt etwas Neues entstanden? Ich möchte als letzte Bibelstelle nochmal zurück zu Galater 5 und das nochmal lesen. Da kann man sehr gut entscheiden, weil es praktische Anweisungen gibt, ob man jetzt von neuem geboren wurde oder nicht. Galater 5 und ich lese Verse 19 bis 24. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da haben wir 2 Listen, die vergleichen einen alten Lebensstil und einen neuen Lebensstil. Und da kann jeder sich einsortieren. Und man kann in aller Demut auch versuchen, andere Menschen einzusortieren. Ja, was muss man tun, um neugeboren zu werden? Also es ist schon klar, allein schon durch die Formulierung, das ist nichts, was wir machen. Das heißt, diese Frage ist gewissermaßen schon falsch. Was muss ich tun? Man kann gewissermaßen gar nichts tun, genauso wenig wie ein Säugling darüber befindet, ob er jetzt geboren wird oder nicht. Gott schenkt uns dieses geistliche Leben. Und damit er uns dieses geistliche Leben schenkt, da werden wir jetzt keine Bibelstellen mehr anschauen, sonst wird es noch lang dauern, aber es gibt verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Man muss zunächst mal akzeptieren, dass man dieses Leben überhaupt braucht. Ja? Wenn ich sage, ich brauche das eigentlich gar nicht, alles okay mit mir, dieses kleine Extra, das Sahnetüpfelchen oder das i-Tüpfelchen, das brauche ich nicht, dann wird es schwierig, dass man das erfährt, weil man wird sich gar nicht danach ausstrecken. Man muss erstmal akzeptieren, dass man selber schlecht ist, damit man offen wird, das anzunehmen. Damit man auch motiviert ist zu erkennen, aha, ich muss tatsächlich an mich ändern. Mich ändern, nicht nur das, was ich tue. Man muss weiter akzeptieren, dass nur Gott einen Menschen gerecht sprechen kann und dass nur Gott einen Menschen neu schaffen kann. Nur Gott. Und dann muss man zu Gott kommen und ihn bitten, dass er einem die Schuld vergibt, die man hat, und dass er selber einen verändert. Weg vom Sünder hin zum Heiligen. Ja, Gott wird es machen. Wir können bitten und Gott wird auf uns hören. Ja, rufe mich an in der Not, heißt in der Bibel. So will ich dich hören oder so werde ich dich hören. Und du wirst mich preisen. Ja, und dann haben wir das jetzt zum Beispiel gemacht. Dann gibt es wenig, was noch verbleibt auf dem Papier, aber viel in der Praxis. Wir müssen lesen, was Gott uns sagt in seinem Wort, wie er möchte, dass wir leben, jetzt da er uns verändert hat. Und wir müssen uns freuen und gehorsam das ausleben, was Gott uns hier vorgibt, so wie es ihm Gefallen schenkt.